sehr gerechter Weise genug, zu wenig oder zu viel verdient. Eine Beteiligung an dieser Fragerei steht von unserer Seite her nicht auf der Tagesordnung. Wir wissen zwar, dass es üblich ist, Marxisten, Sozialisten, Kommunisten, wie sie sich halt gerade schimpfen, als Leute einzustufen, denen wegen der Ungerechtigkeit der Verteilung von Geld oder von Reichtum schlechthin der Kampf schwillt. Wir wissen, dass es üblich ist, die Anstrengung, den Kapitalismus zu bekämpfen, gleichzusetzen mit dem Wunsch, die Armen ein bisschen reicher und die Reichen ein bisschen ärmer zu machen. Auch gegen diese Verwechslung von dem, was Marxisten wollen, mit einer seit ewigen Zeiten zur bürgerlichen Gesellschaft gehörigen Art, Verbesserungsvorschläge im sozialen Sinn einzureichen. Auch gegen diese Verwechslung soll heute das Nötige gesagt werden. Das lässt sich ganz nüchtern tun, in zwei Teilen. Der erste Teil will jedermann, der hier versammelt ist, daran erinnern, was er sich eigentlich für verkehrte Überlegungen leistet, wenn er immer wieder die Einkommensverteilung in seiner engeren oder weiteren Umgebung bis hinauf zum Kanzler Kohl danach sichtet, ob denn da alles seine Ordnung hätte, wenn er sich also im festen Vertrauen darauf, es gibt ja da wohl irgendwelche Zuordnungskriterien von Verdienst und Verdienst, von dem, was einer bringt, nützt, schafft, leistet und dem, was ihm in seinen Geldbeutel gerät, wenn er von der festen Vorstellung ausgeht, es muss ja da wohl Zuordnungskriterien geben, um dann hinterher immerzu wiederum bei der Sichtung seiner allerengsten bis zu seiner allerfernsten Umgebung enttäuscht feststellt, naja, sehr oft, meistens, hier und da, manchmal sogar sehr extrem, sind sämtliche Maßstäbe über den Haufen geschmissen. Der zweite Teil soll sich damit befassen, wie denn die Sache mit dem Einkommen tatsächlich funktioniert, wie sie bestimmt ist. Und sie ist gemeint als endgültige Kur gegen alle Gerechtigkeitsvorstellungen in diesem System. Zum ersten Teil. Wem schon auffällt, dass es eigentlich nicht so recht auszumachen ist, warum der Boris Becker 1 Million im Jahr verdient oder mehr. Ein anderer, der sich auch ganz schön plagt, in der Kontischicht in einem Stahlwalzwerk, hingegen ganz schön Schwierigkeiten hat, seinen Lohn einzuteilen und seine Gesundheit dazu. Wer sich schon wundert, was da die Parlamentarier wieder verbrochen haben, als sie neulich, in Hessen glaube ich war es, ihre Diäten einfach ein bisschen erhöht haben, wo doch unterhalb der Parlamentarier echt 2 bis 3 Millionen Arbeitslose dahin vegetieren und sind arm, und müssen schauen, wie sie über die Runden kommen, mit nichts und wieder nicht oder mit sehr wenig. Wer sich schon so wundert, hätte ja ein gutes Hilfsmittel, und es sitzt bei ihm da oben im Kopf an der Hand. Alle Vorstellungen fahren zu lassen, dass der Verdienst, das Einkommen des einen, erstens denselben Regeln gehorcht wie das des anderen. Zweitens, wenn er aber daran festhalten will, es sind doch Einkommen, die für Berufstätigkeit irgendeiner Art gezahlt werden. Also muss es doch einen Grund haben. Dann könnte er sich ja nach einem Grund erkundigen, statt zu sagen, er hätte ihn schon. Und der Grund lautet himmelschreiende Ungerechtigkeit. Die Abwesenheit einer gerechten Zuordnung von Geld und Leistung soll der Grund, ja wofür eigentlich sein, dass man die passende Zuordnung ewig nicht entdeckt. Es ist immer noch der Grundgedanke, es gäbe Maßstäbe, die eigentlich in Ordnung gingen, wenn sie nicht laufend verletzt würden. Es ist die alte Geschichte, dass man mit seinem Gerechtigkeitsempfinden klären möchte, warum es denn gar so krass steht im Verhältnis von Arm und Reich. Erster Grundgedanke, bei der Suche oder genauer gesprochen, bei der Unterstellung, bei dem Verdacht, einen Maßstab müsste es doch geben. Erster Grundgedanke heißt, mit der Leistung, mit der Anstrengung des jeweiligen Typs oder der Typin hätte es was zu tun. Wenn man an Leistung denkt, dann kann es unmöglich. Und das kann jeder bemerken, kaum hat er den Gedanken gefasst, nur wenn einer mehr verdient, wird er mal mehr schaffen, mehr leisten. An den offiziellen, den immer noch brauchbaren Begriff von Leistung gehen, das ist halt, wie sehr sich jemand anstrengt. Es gibt kein Beispiel, kein einziges in der ganzen Hierarchie der Berufe, wo das überhaupt passen täte. Also da muss man nicht nach dem Extrem Kanzler Kohl, Boris Becker kontra Sozialhilfeempfänger suchen. Es gibt kein einziges. Es stimmt nämlich nicht, dass ein kleiner Technikus, der ein bisschen Millimeterpapier vollmalen kann, sich mehr verausgabt und deswegen mehr verdient, als derjenige, der zuständig ist für das Kehren der Straße oder für die Abholung des Mülls. Genau umgekehrt ist es in diesem Beispiel zum Beispiel der Fall. Das eine ist eine sehr anstrengende, der Gesundheit nicht übermäßig zuträgliche Tätigkeit, nach der man fertig ist. Und der andere, der sich sein Millimeterpapier vollgemalt hat, vielleicht noch ein bisschen technisch gezeichnet dazu an so einem Apparat mit dem Storchschnabel, der auch immerzu mit Taschenrechnern zu tun hat, der geht vielleicht putzmunter nach Betriebsschluss in seinem Architekturbüro in die Bar. Das sind alles bekannte Sachen. Wenn es denn aber schon so ist, nochmal vorweg, ich nenne es mal den Grundgedanken meiner Rede. Wenn es denn schon so ist, dann soll man doch den Gedanken der Leistung fallen lassen. Er wird wohl nicht stimmen. Das, wie sehr sich jemand verausgabt, ist nicht der Maßstab für seine Entlohnung, für sein Honorar. Das Peinliche ist, dass es sehr banal klingt, wenn meinetwegen hier jetzt auf der Veranstaltung diesmal behauptet und auch ein bisschen gezeigt wird. Dass es da sehr banal aussieht. Aber an anderer Stelle es als ein furchtbar tiefer Gedanke daherkommt, den auch wieder jeder beherrscht. Nämlich, es gibt eine Art und Weise, und da soll sich jeder prüfen, ob er diese Gedanken nicht auch schon mal gehabt hat oder noch hat. Es gibt nämlich eine Art und Weise, von diesem Argument, ohne es fallen zu lassen, mit Leistung hat es was zu tun, Abstand zu nehmen, um ein ergänzendes Argument zu Hilfe zu nehmen. Das ist die Geschichte mit dem Rückschluss auf die Fähigkeiten, auf die Fertigkeiten, die einer zur Geltung bringt, wenn er arbeitet. Auf der einen Seite hin ist es ein einzigartiges, ein sehr korrektes Dementi der Leistungsvorstellung. Wenn ich sage, naja, der verdient einen Tausender mehr als der andere, und das geht in Ordnung, es hat seinen guten oder es hat seinen Grund darin, er kann ja, naja, viel mehr, etwas ganz anderes. Er beherrscht ja Sachen, die der andere nie und nimmer kann. Dann ist man einerseits sehr weit weg vom Leistungsargument, andererseits an einem neuen Fehler der höchsten Güteklasse dran. Es ist nämlich nicht ausgemacht, ob einer der Parlamentarier, die 9500 Diäten bekommen, in der Lage ist, also fähig ist, es vermag, die Arbeit eines Menschen zu verrichten, 8 Stunden am Tag, der bei BMW am Montageband steht. Es ist noch nicht einmal ausgemacht, ob der aus dem Parlament das bisschen Geschick, seine Gliedmaßen entsprechend zu bewegen, wie es der Ablauf der Arbeit erfordert, mitbringt. Es ist auch nicht erwiesen, im Gegenteil, der Verdacht geht in die andere Richtung, ob er genügend Kraft hat, genügend körperliches Training, um das bei wechselnden Temperaturen durchzustehen. Das ist immerhin auch eine Fähigkeit. Umgekehrt weisen Stammtischgespräche von sehr vielen lohnabhängigen Bürgern im Land darauf hin, dass sie sich auf die politische Sprücheklopferei, auf die Analyse dessen, was sich in der Nation und für sie gehört, durchaus bewegen können. Wenn ein Streit um die Steuerreform ist, man hört genau genommen an den Stammtischen, wo gar keine gelernten Politiker sitzen, durchaus dieselben Argumente über was Not tut, was fällig ist, wie die, die im Parlament fallen. Noch ein anderes Extrem. Fußballtrainer verdienen sehr viel. Man weiß, die müssen immer ihre Mannschaft motivieren. Und man kann von durchaus nicht gelernten Fußballtrainern Rezepte hören, die einfach von Fachkunde nur so strotzen. Nochmal zum zweiten Argument. Das erste heißt, mit Leistung wird es was zu tun haben. Das zweite Argument, vielleicht hat es mit der Fertigkeit, mit der Fähigkeit, mit dem, was einer kann, bringen kann, etwas zu tun. Auch das zweite Argument macht sich an jedem Beispiel, und an jedem Beispiel ist schon fast ein Widerspruch, also an jedem Fall lächerlich. Es mag ja sein, dass nicht jeder jeden Beruf ausfüllen könnte. Ja, die Vereinseitigung, das Training der einen für ihr Millimeterpapier, das Training der anderen für ihre Unterschriften, für ihr Telefonieren, das Training der Dritten für sehr anstrengende und einseitige körperliche Arbeit, das ruiniert natürlich ein wenig die Entwicklung anderer Fertigkeiten. Aber im Großen und Ganzen sind an keiner Stelle so viel extra Fertigkeiten erforderlich, als dass man sagen könnte, dieser kann etwas, sodass man sich schwerlich vorstellen kann, für ihn gäbe es keinen Ersatz. Wenn es überhaupt das oft gäbe, dass so gewisse Figuren, gewisse Persönlichkeiten an dieser ihrer Stelle, wo sie das Leben, die Konkurrenz, das Schicksal oder sonst wer hingestellt haben, so einzigartig und unverzichtbar sind, dann wäre der Kapitalismus schon allein durch seine Todesfälle untergegangen, durch die Todesfälle insbesondere, wo es immer am Schluss heißt, der hat sich ums Vaterland verdient gemacht und ohne ihn sind wir ärmer. Also auch hier, es ist ein überhaupt nicht aufzufindender Maßstab, ein nirgends angewandter Maßstab, dass die einzigartige Befähigung eines Menschen seinen Lohn, sein Einkommen, sein Honorar ergeben würde. Vergleichsweise zu anderen findet ein Unterschied statt, aber der Unterschied ist nie in der speziellen Befähigung zu den unterschiedlichen Tätigkeiten festzumachen. Dran geglaubt wird aber gern, einerseits, andererseits aber auch wieder nicht. Es weiß zum Beispiel auch fast jeder, schon in der Schule, später sowieso, dass das, was man lernt, die Fähigkeiten, die man sich aneignet, auf dem Weg hin zu seinem Beruf, dass dieser Lernprozess einfach Abteilungen aufweist, die später im Beruf gar nicht gefragt sind. Ich komme zum dritten Argument, das heißt, ja, das mag sein, dass nicht viel dazu gehört, dieses oder jene Amt auszufüllen. Es mag sein, dass es nicht ganz hinhaut, dass es eine besondere Befähigung und Leistung dazu ist, dort seinen Mann zu stehen, wo gut bezahlt wird. Aber ein Verdienst, eine Leistung, eine Fähigkeit anderer Art, jenseits und zwar vor dem Beruf und seiner Ausübung, die muss man dem Mann, der in dem Amt ist und eine gute Bezahlung genießt, immerhin zugestehen. Er hat es bis dahin gebracht. Er hat es im Konkurrenzkampf der Auslese von der ersten Volksschulklasse bis zum Abitur, bis zum Examen, bis zur Konkurrenz unter den Referendaren und was es so alles gibt, in der Konkurrenz, wo er sich hat vergleichen lassen von Personalchefs und anderen Vorgesetzten, da hat er es geschafft, sich als der Bessere, der Tüchtigere zu behaupten im Vergleich mit anderen, also gebührt ihm deswegen der Lohn, der höhere als der, den der andere kriegt. Auch dieses Argument ist sehr verbreitet, ganz üblich, übrigens auch immer nur verbreitet, um es zu dementieren, um festzustellen, ich kenne einen, zwei, drei, fünf Millionen Fälle, wo das eben nicht eingehalten wird, der Maßstab. Aber es wird behauptet, so einen Maßstab gibt es ja wenigstens. Wie heißt er? Es ist das schlichte Argument, wenn es einer zu einem guten Beruf ist gleich angenehme Tätigkeit plus hohes Einkommen gebracht hat, dann hat es seinen guten Grund darin, dass er seine Karriere bis zu diesem Punkt hin erfolgreich absolviert hat. Es ist einerseits der Hinweis, naja, der hat halt viel gelernt. Der hat sich eingesetzt. Und dieses Eingesetzt haben, dieses sich, wo verglichen wird, im Ausbildungswesen, da, wo man von Kind auf durchmarschiert, bis man erwachsen ist und berufstätig wird, da hat er sich auf jeden Fall bewährt. Und der Lohn, den er jetzt kriegt, ist der Lohn dafür, dass er sich besser bewährt hat als andere. Dieses Argument, das ist auf der einen Seite nur eine Beschreibung des faktischen Gangs von beruflichen Karrieren. Ja, es ist dem nicht abzustreiten, dem, der so etwas bemerkt hat, es funktioniert tatsächlich so. Ja, die einen bleiben sitzen, rutschen in die proletarische Laufbahn rein, die anderen kommen weiter, studieren noch ein bisschen und rutschen in einen feinen, schönen, sauberen Beruf mit gutem Geld rein. Die Beschreibung dieser Tatsache, dass es mit der Verteilung, mit der Auslese, mit der Zuteilung von Individuen auf die verschiedenen Berufskarrieren, hohe und niedrige, mittlere dazwischen, dass es da so läuft, ist aber mit dem Argument nicht gemeint. Ein Argument, wird erst daraus, wenn ich den Standpunkt des Beschreibens, so funktioniert es hier wohl in diesem Laden, verlasse und sage, die Karriere ist dann aber der Grund und der gute Grund dafür, dass einer heute besser dasteht als der andere. Es kommt darauf an, heißt die Erklärung, die Einlassung, wozu es wer gebracht hat. Und das ist dann der Grund dafür, was er kriegt. Man merkt, gegen Unterschiede, gegen oben und unten, gegen klare Unterscheidung, dass nicht alle gleich gut leben können, dass nicht alle das Gleiche verdienen. Gegen solche Vorstellungen sind alle drei Überlegungen sehr tauglich. Auch und gerade wenn man sie an keiner Stelle der Gesellschaft verwirklicht sieht. Es ist, als ob die Leute, die über das Problem, wer verdient gerechterweise oder ungerechterweise wie viel, nachdenken, immerzu nach einem Argument suchen. Und das betrifft den guten Grund für die Unterschiede, die guten Gründe für Arm und Reich. Es ist natürlich ein bisschen, wenn der Gedanke brutal kommt von einem, der es gut getroffen hat, von dem ausgesprochen sehr offenkundig eine elitäre Stellungnahme. Das ist halt das alte Phänomen, dass die Studenten, solange sie studieren, sich wie kleine Kinder aufführen, sich wie Piepsmäuse benehmen und noch in der Nacht vorm Examen zittern und nach Trost heischen. Und kaum sind sie aus der Uni draußen und haben das Glück gehabt, einen Beruf zu kriegen, auszufüllen, kaum sind sie in Amt und Würden, spielen sie sich auf, wie eben welche es tun, die meinen, dort wo sie stehen, und das ist ein bisschen weiter oben, nicht ganz unten, stünden sie zu Recht, es wäre ihr Verdienst. Worüber die ganzen Überlegungen, die eben das A und O von Gerechtigkeitsabwägungen in dieser unserer Gesellschaft sind, da kommt nicht mehr viel hinten nach. Worüber die Auskunft geben, ist, es gibt einen Maßstab. Die Scheidung in besser und schlecht Verdienende findet nach gewissen Prinzipien statt. Und das soll sie auch. Sie tut es bloß nicht immer und nicht immer ganz genau und gerecht. Das andere, die Frage, warum gibt es denn eigentlich für verschiedene Tätigkeiten wie viel? Warum für die einen mehr, für die anderen weniger? Die beantwortet das ganze Zeug natürlich nicht. Es ist keine Antwort, sondern eine Rechtfertigung der Unterschiede im Einkommen. Auf die sich das ganze Gerede von Leistung, Qualifikation, Ausbildung, Konkurrenzfähigkeit in der Karriere stützt. Zweiter Teil. An Beispielen soll es nicht mangeln, bloß sie sollen auch nicht ablenken. Ich habe schon zwei oder drei gebracht, wenn es Not tut, ja. Jetzt weg von den Beispielen. Die erste Behauptung war, wenn einem etwas einfällt, soll er es vermelden. Es gibt keinen Fall, wo Leistung und Fähigkeit die Höhe des Einkommens bestimmen. Zweiter Teil heißt, wonach bestimmt sich denn eigentlich das Einkommen? Jedermann hat einen Beruf. Wir gehen davon aus, er übt ihn auch aus, er ist nicht arbeitslos. Merkt man schon, Beruf ist eine ganz schwierige Sache. Ist Pfarrer ein Beruf in dem Sinn? Natürlich, sieht man ja. Pfarrer ist ein Beruf, der Pfarrer tut was und kriegt was dafür. Ist Kanzler ein Beruf? Allerdings, er tut was und kriegt was dafür. Schlosser auch. Unter den Berufen hat sich aber eine komische Unterscheidung eingebürgert. Und da gibt es jetzt einen Beruf, der hat mit einem speziellen Gewerbe oder Handwerk nichts mehr zu tun. Er ist im Unterschied zu den vielfachen Berufsbezeichnungen, zu den Gliederungen, die es so gibt, Französischlehrer, Englischlehrer, Pfarrer, Schlosser, Lackierer. Zu diesen Berufen, die aufgegliedert sind und unselbstständig manchmal heißen, gibt es Berufe, die selbstständig heißen. Den Hauptvertreter dieses Berufs